weiter. Hier ging es aber darum, diese Fälle auch im Kontext zu sehen. Das heißt, die WissenschaftlerInnen haben sich neben den Ermittlungsakten, die sie einsehen konnten, auch beispielsweise Berichte von Gerichtsprozessen, Medienberichterstattungen zu den Verhandlungstagen, zu den Ereignissen selbst angeschaut und eben auch Veröffentlichung von AkteurInnen, die im Zeitgeschehen was dazu gesagt haben und natürlich dann noch einfach die wissenschaftlichen Hintergrund, auch diese Taten im Zeitkontext zu beurteilen. Das heißt, wir reden hier ja von den mittlerweile sogenannten Baseballschlägerjahren. Das heißt, es gibt ja nachfolgend viele Erkenntnisse, die eine Perspektive auf die Umstände einfach verändern. Dementsprechend müssen die WissenschaftlerInnen, sind dazu angehalten gewesen, auch in dem Auftrag quasi die Herangehensweise der Behörden und die Opferberatungsstellen anzuschauen und die Diskrepanz dazwischen zu erklären.
Nun ist ja dieses Ergebnis bzw. der Forschungsbericht ja Ende letzten Jahres abgeschlossen worden und auch an das Innenministerium übergeben worden. Und ihr als zentrale Opferberatungsstelle hier für Thüringen habt ja auch schon Einblick gehabt. Was sind denn die zentralen Ergebnisse jetzt dieser Forschungsgruppe?
Der große Erfolg dieser Untersuchung ist, dass der Zivilgesellschaft und uns auch uns in unserer Perspektive als Opferberatungsstelle in vielen der Fälle Recht gegeben worden ist. Das heißt, es gibt in Thüringen mindestens 10 Todesopfer rechter Gewalt. Das hat die unabhängige wissenschaftliche Untersuchung festgestellt und tritt damit in Differenz zu nur einem offiziell anerkannten Todesopfer. Das heißt, da stehen eben diese 9 Fälle mit 9 Angehörigen, mit 9 sozialen Nahumfeld, mit Freundinnen, einer Stadt, mit der das auch was gemacht hat, eine Community, mit der das auch was gemacht hat, dahinter. Und jetzt wird offiziell gesagt, ja, aus heutiger Perspektive gilt für 4 Fälle, dass sie eigentlich hätten schon damals in der Ermittlungsarbeit als politisch motivierte Kriminalität rechts erfasst werden müssen. Und damit wären sozusagen eine offizielle Anerkennung, hätte schon stattfinden müssen. Das heißt, das ist ganz klar, dass die nacherfasst werden müssen. Bei den älteren Fällen vor 2001, das bezieht sich immer auf die Änderung des polizeilichen Klassifikationssystems, war dieses System noch anders aufgestellt. Das heißt, aus heutiger Perspektive würden diese Taten heute nochmal passieren und auch ermittlungstechnisch untersucht werden, müssen diese als, kurz gesagt, Todesopfer rechter Gewalt anerkannt werden. Damals galt aber ein anderes System. Das heißt, jetzt besteht die Schwierigkeit und eigentlich, sag mal, für die Bevölkerung und die Öffentlichkeit muss natürlich nachvollzogen werden. Wir haben hier mindestens 10 Todesopfer rechter Gewalt in Thüringen und das braucht natürlich auch eine entsprechende Anerkennung. Warum sollte ein Fall von 1993 anders behandelt werden als einen Fall von 2012. Und dementsprechend braucht es und fordern auch die WissenschaftlerInnen und auch wir ein gemeinsames Gedenken eben an diese Todesopfer rechter Gewalt in Thüringen.
Auf das Gedenken würde ich nachher gleich nochmal zurückkommen. Viele der Fälle, die ja jetzt auch rückwirkend anerkannt wurden, du hast es ja gerade gesagt, liegen ja tatsächlich auch viele Jahre, teils Jahrzehnte zurück. Warum ist es denn dennoch auch nach so langer Zeit wichtig, ja, dass es da eine Anerkennung gibt als Todesopfer rechter Gewalt, sowohl für die Angehörigen, du hast eben gerade auch gesagt, für die Freunde, für die Familie, aber eben auch für die Öffentlichkeit, für die Gesamtgesellschaft?
Ich denke, das berührt ganz, ganz viele verschiedene Ebenen und Fragen. Es geht natürlich immer um ein Narrativ, eine Geschichte, die sich erzählt wird, vielleicht auch eine Geschichte, die zu einem Ort erzählt wird und da geht es natürlich darum, erstmal aufzuklären, zu informieren, festzustellen, was wirklich passiert ist. Und ich denke, das lohnt sich auch Jahrzehnte oder viele Zeit später, das auch festzustellen. Denn es geht hier um Menschen. Es geht um einzelne Personen, Menschen mit einer Geschichte, mit Erfahrungen, mit verschiedenen Biografien und auch verschiedenen Aspekten in ihrer Biografie, die vielleicht auch verschiedene Communities berührt. Also beispielsweise Ireneusz Czyderski, der im August 92 in Stotternheim ums Leben kam, war als Gastarbeiter in Thüringen, in Erfurt. Und hat natürlich auch in einem Umfeld gelebt. Das heißt, er hatte Kolleginnen, Kollegen, der hat Familie. Und die stellen sich natürlich Fragen. Das sind natürlich auch Erinnerungen, die für die Menschen integriert werden müssen in ihre Erfahrungen, die sie vielleicht in Deutschland gemacht haben oder in bestimmten Lebenssituationen. Und ich denke, dementsprechend geht es erstmal um eine Aufklärung. Und ich denke, auf einer gesellschaftlichen Ebene, auf einer stadtgesellschaftlichen Ebene natürlich auch darum, dass es in Erfurt, und ich denke, das hält auch noch an, Strukturen gibt, Gelegenheiten gibt, die sozusagen solche Umstände und solche Fälle möglich machen. Das heißt, Verhältnisse, die möglich machen, dass Menschen aufgrund einer bestimmten Opfergruppenzugehörigkeit sterben. Und das endet nicht dem Jahr 2020 und das hat auch 1990 davor und danach war das nicht anders, sondern das ist ein Umstand, der weiter fortführt und der natürlich eine Kontinuität birgt. Letztlich, Erfurt ist auch ne, bei uns immer der Spitzenreiter unter den mit den Höchstzahlen rechter Angriffe im Jahr. Das heißt, es ist ein Problem, das weiterhin stattfindet. Und umso dankbarer sind wir auch den zivilgesellschaftlichen AkteurInnen, die auf einzelne Schicksale aufmerksam machen und eben immer diese Kontinuität in die Gegenwart auch deutlich machen, sodass Erinnern eigentlich nicht nur oder im Prinzip auch eine Erfahrung oder ein Erinnern aufbaut, der in der Vergangenheit aufbaut, aber immer in die Gegenwart reicht und uns Fragen stellt, wie wir unsere Gesellschaft organisieren. Und dementsprechend ist die Gedenkarbeit so wichtig. Auf der anderen Seite haben wir die Angehörigen. Das heißt, jeder dieser Menschen, der ums Leben gebracht wurde, hatte Eltern, hatte vielleicht Geschwister, Kinder. Und auch die stellen sich Fragen. Dort ist einfach ein Mensch aus dem Leben gerissen worden, der auch Verantwortlichkeiten hatte, der Beziehungen hatte. Und diese Fragen stellen sich natürlich bei den Menschen auch dort. Und die Fragen sollten auch beantwortet werden. Und das ist die Verantwortung der Ermittlungsbehörden und des Staates. Und wenn jetzt festgestellt wird, dass das anders bewertet wird als beispielsweise in den 90er Jahren, dann ist es die Verantwortung des Staates, diese Fragen auch zu klären, einen Raum zu schaffen, wo auch die Erfahrungen der Hinterbliebenen angehört werden können. Denn häufig war das ein schwerer Umstand. Fehlt nicht einfach nur dieser Mensch, sondern es schließen sich viele Fragen an und es gehen natürlich auch finanziell materielle Verluste damit einher. Und das hat überhaupt gar keinen Raum gefunden und dort wurden auch Fehler gemacht. Und dementsprechend ist es wichtig, dort auch hinzuschauen. Und letztlich haben die Hinterbliebenen, also enge, nahe Verwandte, auch die Möglichkeit, Entschädigungsleistungen zu beantragen. Und das versuchen wir mit unserer Beratung auch leichter zu machen und zu begleiten. Dabei wird dieses Geld, was da gegebenenfalls als Entschädigungsleistung gezahlt wird, natürlich nichts besser machen. Es könnte aber Dinge erleichtern. Und dementsprechend bieten wir unsere Unterstützung an.
Neben der Neubewertung der neuen Todesfälle, welche anderen Erkenntnisse aus den Archivmaterialien, Medienberichten, aber eben auch Gerichts- und Ermittlungsakten lassen sich denn so sonst noch ziehen mit Blick auf vielleicht so Strukturen oder so innerhalb von der Ermittlung?
Ja, das ist richtig. Das ist eine Frage, die unseren Arbeitsalltag als Opferberatung ganz klar berührt. Und zwar geht es hier um die Einschätzung der Polizeibeamten, der Ermittlungsbehörden, der Vorfälle, die sie erleben. Es geht um das kriminalpolizeiliche Meldesystem. Und dahinter steht eine Struktur, die Straftaten klassifiziert und einordnet. Und an diesen Stellen entscheidet sich, ob spezialisierte Ermittlungsbeamten beispielsweise daran weiterarbeiten und dort eben auch die Indizien für möglicherweise rechte Gewalttaten, rassistische Tatmotivationen gesehen und ernst genommen werden. Dort entsteht eine Diskrepanz. Und diese Diskrepanz sehen wir häufig in unserem Beratungsalltag auch. Das heißt, Betroffene haben ein Gefühl dafür, was passiert ist, sehen sich einer rassistischen Tat ausgesetzt beispielsweise, aber es gibt vielleicht einfach aus Perspektive der Täter jetzt nicht das Geständnis, ne, dass sie das aus einem rassistischen Umstand heraus getan haben, sondern das unterliegt dann quasi der Ermittlungsarbeit der Polizei. Und dort gibt es eine Engstelle, wo wir ganz klar auf der mit Parteilichkeit aus der Perspektive der Betroffenen darauf schauen und die Polizei guckt aus dem, was sie schützen will, nämlich das verletzte Rechtsgut letztlich und verfolgt sozusagen den Täter. Und dort kommt es zu Differenzen und die GutachterInnen, die WissenschaftlerInnen haben sich das genauer angeschaut und kommen zu dem Schluss, dass ja hier in der Praxis der Polizei, Ermittlungsbehörden letztlich Fehleinschätzungen vorgelegen haben und dass der Austausch zwischen diesen beiden vielleicht auch gegenüberliegenden Positionen gar nicht so gegenüberliegend ist, sondern dass sich diese Sachen auch ergänzen können, um eben das, was gesellschaftlich passiert, auch adäquat beschreiben zu können. Und das bedeutet natürlich einmal für die Erfassung, also einer realistischen Erfassung rechter Gewalttaten in der Gegenwart etwas, aber eben auch präventiv, weil natürlich Behörden auch immer einen präventiven Auftrag haben, zu schauen, dass sozusagen diese Straftaten erst gar nicht passieren. Das heißt, eigentlich für die polizeiliche Einschätzung der Lage und der Prävention ist die Perspektive der Betroffenen, die hier stellvertretend für uns eingebracht worden ist, notwendig, um ihre Arbeit gut zu machen. Und das ist das, was die ForscherInnen in sehr vielen Seiten und mit sehr vielen Stunden Arbeit auch wissenschaftlich belegen konnten.
Das sagt Franziska Schistak-Hase. Sie ist Mitarbeiterin bei ESRA und mit ihr habe ich gesprochen über ein Forschungsgutachten zur Anerkennung von Todesopfern mutmaßlich rechter Gewalt hier in Thüringen seit 1990. Jetzt ging es gerade so um die Hintergründe des Gutachtens, um die Herangehensweise der ForscherInnen und auch um die zentralen Erkenntnisse. Im zweiten Teil des Gesprächs wird es dann ja um die Konsequenzen gehen. Was ist denn daraus jetzt zu ziehen? Wie sollte jetzt mit diesem Wissen weiterhin umgegangen werden? Zunächst aber erstmal ein bisschen Musik zum Runterkommen, beziehungsweise eher so zum Durchatmen, besser gesagt. Und danach geht's dann weiter mit dem zweiten Teil. Wir hören jetzt das Flug mit Benzin. Das Luke war das gerade mit Benzin. Und davor haben wir den ersten Teil eines Gesprächs gehört, das ich geführt habe mit der ESRA-Mitarbeiterin Franziska Schestag-Hase. Und wir haben über ein Gutachten gesprochen, das seit einiger Zeit vorliegt, in dem nochmal die Todesopfer mutmaßlich rechter Gewalt seit 1990 neu betrachtet wurden. Und dieses Gutachten ist zu der Erkenntnis gekommen, dass neben dem bisher nur einem offiziell anerkannten Todesopfer rechter Gewalt noch 9 weitere Todesopfer in diese Kategorie hinzuzuzählen sind. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche Schlüsse sind daraus zu ziehen? Was bedeutet das für die Erinnerungskultur? Was bedeutet das aber auch für die Betroffenen? Und was sollte das eigentlich auch für Polizei und staatliche Institutionen und Behörden und eben aber auch vor allen Dingen für Politik bedeuten? Und darüber habe ich jetzt gesprochen. Du hast eben schon mehrfach das Erinnern, auch das Gedenken angesprochen, wie wichtig das ist. Wenn wir da jetzt mal so den Ist-Zustand anschauen, wie wird denn den Todesopfern rechter Gewalt in Thüringen bisher gedacht? Also wer trägt denn ja diese Erinnerungsarbeit?
Häufig wird die Erinnerungsarbeit an die Todesopfer in Thüringen vor allen Dingen von lokalen AkteurInnen getragen. Das heißt, vor Ort gibt es ein Umfeld des Getöteten, gibt es Menschen, die einfach einen Blick auf die Geschehnisse in ihrer Stadt haben und die dann nachfolgend den Gerichtsprozess verfolgen oder erstmal die Ermittlungsarbeit verfolgen und die dann ein Interesse daran haben, eben die Gesellschaft so zu gestalten, wie sie sich das wünschen, nämlich dass solche Gewalttaten nicht passieren und da auch mahnt hervorzuheben und die Umstände der Tat sozusagen auch in den Blick zu nehmen, die Lebensrealität von Menschen, die da betroffen sind, in den Blick zu nehmen und hervorzuheben, entscheiden sich, Gedenkarbeit zu machen. Und das bedeutet in der Regel, dass an Jahrestagen kleinere Veranstaltungen stattfinden. Aber wir haben das auch an verschiedenen Stellen in Thüringen schon gesehen, dass diese Engagierten dort auch mit Gegenwind zu rechnen haben. Das heißt, mit Verantwortlichen in der Kommunalpolitik. Und das ist natürlich erstmal was auf eine Art verständlich ist, weil natürlich der Bürgermeister XY nicht möchte, dass seine Kommune sozusagen mit diesem Todesfall in Verbindung gebracht wird. Aber da werden natürlich Lebensrealitäten von Menschen ausgeschlossen und eben auch Gefahren und Problemlagen unsichtbar gemacht. Und dementsprechend haben es die Akteure vor Ort sehr schwer. Wir versuchen in unserer Arbeit der Opferberatung das Thema immer wieder anzubringen, versuchen Synergien herzustellen und eben dann vielleicht auch, wir haben viele Anfragen von WissenschaftlerInnen, die zu spezifischen Themenbereichen arbeiten, wo wir versuchen, das mit einzubringen und so konkret wie möglich sozusagen da auch deutlich zu machen. Der Erfurter Stadtrat hat beschlossen, diesen Gedenktag stattfinden zu lassen und hat beauftragt damit quasi einzelne Organisationen, die dieses Gedenken ausgestalten. Und ich denke, das ist ein Novum für Thüringen. Also ist mir nicht bekannt, dass das in irgendeiner anderen Stadt dieses Erbe, diese Erinnerung angenommen wird und damit auch Verantwortung übernommen wird. Wir können uns freuen, sozusagen, dass am 24. Oktober in diesem Jahr in Erfurt wieder ein solcher Gedenktag stattfindet.
Anknüpfend an das, was du jetzt gerade berichtet hast, die Ergebnisse dieser Forschungsgruppe, die sind ja Ende letzten Jahres veröffentlicht worden, die sind ja bekannt. Gibt es denn da jetzt weitere konkrete geplante Konsequenzen aus diesen Ergebnissen, dass es halt eben weitaus mehr offizielle Todesopfer rechter Gewalt gibt als bisher gezählt?
Ja, das ist eine Frage, die wir uns sehr häufig in der Vergangenheit schon gestellt haben, weil es genau so ist, es fehlen Schritte zu mehr Öffentlichkeit. Und man muss auch erstmal sagen, dass dieses Gutachten letztlich, weiß gar nicht, ob man von Veröffentlichung sprechen kann, wenn ein Großteil dieses Gutachtens tatsächlich auch dem Sinnverstehen entgegen geschwärzt wurde. Also ob man das überhaupt als Veröffentlichung bezeichnen kann. Das heißt, da muss auf jeden Fall nachgearbeitet werden. Und wir erhoffen uns, dass, wenn es dazu kommt und dazu sollte es, dieses Gutachten an den Landtag, nämlich das Gremium, das beschlossen hat, dass es diese Untersuchung braucht, dass es diese Ergebnisse auch in der Öffentlichkeit diskutiert Und das eben auch mit der Grundlage dieses Gutachtens, das für alle, natürlich gibt es Persönlichkeitsrechte, die geschützt werden sollen, ne? Aber da in einem gewissen Umfang ist es verständlich, aber zur Verfügung gestellt werden muss, um eben dort auch über einen Wie weiter zu sprechen. Wir hätten uns gewünscht, und das sagen auch die PusherInnen, die das in ihren Handlungsempfehlungen tatsächlich im Gutachten auch niedergeschrieben haben, dass es sehr wünschenswert gewesen wäre, wenn das auftraggebende Ministerium, das ist das Innenministerium, im Vorfeld der Veröffentlichung auf die hinterbliebenen Angehörigen zugegangen wäre und diese eben informiert hätte. Das bedeutet, wir gehen jetzt davon aus, dass es Menschen, Angehörige in Thüringen, aber auch woanders gibt, die vielleicht aus den Medien davon erfahren, dass ja der Tod ihres Angehörigen Teil einer öffentlichen Debatte geworden ist. Und das ist ja der Fall. Und sie sozusagen nicht die Information darüber hatten, wiederum mit dem Geschehnissen, das gegebenenfalls Jahrzehnte zurücklegt, erneut konfrontiert zu werden. Das ist aus unserer Beratungsperspektive eigentlich schon ein Misserfolg und auch was, was wir uns gerne anders gewünscht hätten, dass dort eben die Verantwortung schon übernommen wird und die Angehörigen informiert werden, bevor das in der Presse steht und eben auch über Unterstützungsmöglichkeiten informiert werden würde. Was jetzt aber dem, ja, der Thüringer Landesregierung und auch dem Parlament noch bevorsteht, ist darüber nachzudenken, wie ein würdiger Raum, ein würdiges Gedenken und ein würdiges Sprechen über das, was in dem Gutachten festgestellt worden ist, über das Schicksal der Menschen, über die hier gesprochen wird, auch Raum gegeben werden kann. Wie kann sichergestellt werden, dass das eben ein würdiges Gedenken ist? Wie können die Angehörigen einbezogen werden? Wie können gegebenenfalls Communities einbezogen werden? Denn natürlich sind das Menschen, die letztlich stellvertretend gestorben sind, weil sie einer Gruppe zugeordnet wurden. Und ich erlebe das auch in der Beratungsarbeit, ne? Menschen, die jetzt von rechten Gewalttaten betroffen sind, die haben Todesängste und die hätten gegebenenfalls sterben können. Das heißt, es gibt viele Menschen, die diese gesellschaftliche Herausforderung sehen und die an das Schicksal der Betroffenen, auch der Angehörigen anschließen können. Und die große Verantwortung liegt jetzt beim Thüringer Landtag dafür, einen Rahmen zu finden, das entsprechend zu gestalten. Und dann geht es natürlich auch um Entschädigungsleistungen und aufgrund der ja hoffentlich auch stattfindenden Anerkennung. Das ist natürlich auch noch nicht passiert. Es ist noch nicht mal in einer angemessenen Art und Weise veröffentlicht worden. Es fehlt die Anerkennung als Opfer rechter Gewalt. Es stellen sich ja auch noch rechtliche Fragen fürs Innenministerium und das Justizministerium, wie sie damit umgehen sollen. Erwarten wir hier natürlich und haben wir auch Ende letzten Jahres schon gefordert, dass diese Anerkennung umgehend zu erfolgen hat. Aber aktuell erleben wir eigentlich, dass das immer weiter herausgezögert wird. Und wir fragen uns, warum passiert das nicht? Also welche Gewichtung hat das Thema auch da für die Verantwortlichen? Und dann stellen sich natürlich auch Fragen der materiellen Entschädigung, die unter Umständen aufgrund der vergangenen Zeit auch schon Fristen überstiegen hat. Das heißt, mitunter könnte es dazu kommen, dass Menschen bestimmte Entschädigungsleistungen nicht mehr beantragen können, weil einfach schon so viel Zeit vergangen ist. Und da erwarten wir, und das fordern auch die WissenschaftlerInnen, dass dafür Sorge getragen wird, dass diese Mittel auch zugänglich gemacht werden.
Ich merke da gerade, dass ich in meiner naiven Vorstellung direkt davon ausgegangen bin, dass es natürlich auch mit einer Anerkennung, einer offiziellen Anerkennung einhergeht. Und genauso bin ich davon ausgegangen, dass auch die ja unmittelbar Betroffenen, nämlich die Hinterbliebenen, die Familie, dass die zumindest auch darüber informiert wurden, dass diese Untersuchung initiiert wurde. Aber da könnte man ja eigentlich direkt gerade wieder sagen, eigentlich aus den Erkenntnissen nicht so viel gelernt, die da ja auch niedergeschrieben sind. Aber vielleicht trotzdem noch mal mit so einem Blick auf das Jahr 2026, würdest du denn sagen, dass es heute eine größere Sensibilität für rechte Gewalt, rechte Tatmotive gibt, als es vielleicht noch in den 90ern oder 2000ern der Fall war?
Tatsächlich haben mich einige Untersuchungsergebnisse überrascht, denn es gibt in den Ermittlungsarbeit der Polizei viele Indizien, die auch offengelegt worden sind, die aber dann an einer anderen Stelle verloren gegangen sind und so in eine rechtsstaatliche Bewertung dieser Fälle nicht eingegangen sind. Das heißt eigentlich ganz deutlich, und das spiegelt, also deckt sich auch mit unserer Beratungsarbeit, ist der einzelne Beamte, ist die einzelne Beamtin, die einen Blick für die Lebenswelt, für die Realität von Menschen hat, um dort Einschätzungen zu treffen. Und ich finde es schwierig, das über ein gesamtes Justizsystem, Ermittlungsapparat und so weiter zu sagen. Und natürlich hat sich seit 1990 viel bewegt in der Ausbildung der entsprechenden Berufsgruppen. Es gibt Communities, es gibt Selbstorganisationen, also es gibt viel mehr Stimmen und Perspektiven, die an dieser gesellschaftlichen Auseinandersetzung im Prinzip teilhaben. Und trotzdem ist sehr deutlich, dass die Macht darüber zu entscheiden, was passiert ist, nicht bei den Betroffenen liegt, sondern bei einer rechtsstaatlichen Einordnung. Und ich glaube, wir brauchen in den Behörden und auch in verantwortlichen Positionen sozusagen den Mut, die Perspektiven der betroffenen Communities, der Angehörigen, der Verletzten auch mit aufzunehmen und vielleicht von dem Umstand wegzukommen, dass die betroffenen Perspektive im polizeilichen Klassifikationssystem bisher immerhin eine Fußnote ist, aber dass wir auch da gesellschaftlich eigentlich weiter sind und eben da bei einer Reformierung dieses Systems die Bedeutung und die Schwere der Perspektive der Betroffenen auch nochmal hervorgehoben wird.
Mit Blick auf den gesellschaftlichen Rechtsruck, welche Herausforderungen siehst du denn aktuell für euch als Opferberatungsstelle, aber auch für die Betroffenen oder eben aber auch für die lokalen Gedenkinitiativen, von denen du eben gerade gesprochen hast?
Der Druck des gesellschaftlichen Rechtsdrucks trifft uns als Opferberatung, trifft viele zivilgesellschaftlich Engagierte, trifft Menschen, die sich für Gruppen einsetzen, die rechtlich benachteiligt werden oder die eben durch gesellschaftliche Kräfte diskriminiert, angegriffen und eben zum Teil auch getötet werden. Und ich denke, das ist eine Realität, die wir ernst nehmen müssen, auch in Bezug auf das, was kommt, die auch die Wahl in Sachsen-Anhalt steht kurz bevor. Und es ist eigentlich in Aussicht und greifbar, dass hier gesellschaftlich noch eine viel größere und intensivere Eskalation bevorsteht. Und das heißt, wir brauchen eigentlich eine Ermutigung genau dieser Menschen, die sich eben für eine verantwortliche gemeinsame Gesellschaft einsetzen. Und ich denke, das ist das, warum wir jetzt hier hinschauen müssen, um auch diesen Menschen Anerkennung gegenüber auszudrücken. Viele dieser Todesopfer hätten vielleicht gar nicht recherchiert werden können, wenn nicht Menschen vor Ort darüber berichtet hätten, darüber gesprochen hätten und eben nicht geschwiegen und nicht den Deckmantel des Schutzes der eigenen Gemeinde irgendwie da drüber gelegt hätten, sondern das sind Menschen, die unbequem sind, im herrschenden Zeitgeist vielleicht, aber das sind Menschen, die eben für den Schutz von anderen, von marginalisierten Bevölkerungsgruppen auftreten. Und ich denke, es lohnt sich immer, da hinzugucken. Und dementsprechend freue ich mich, dass dieses Thema auch Platz in den Thüringer Zuständen gefunden hat. Und das wird uns auch weiterhin beschäftigen.
Sagt Franziska Schestag-Hase von der Beratungsstelle ESRA für Opfer bzw. Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Thüringen. Das Interview als auch das komplette Gutachten bzw. diesen Abschlussbericht und auch die Thüringer Zustände, die findet ihr bzw. die Links dazu findet ihr auf unserer Internetseite unter www.radio-frei.de. Und wir werden an dem Thema auf jeden Fall dranbleiben. Ihr habt ja mitbekommen, es gibt jetzt dieses Gutachten, wo eben neben diesem einen bisher offiziell anerkannten Todesopfer noch 9 weitere jetzt als Todesopfer rechter Gewalt hier in Thüringen gezählt werden sollten. Eine offizielle Anerkennung, ein offizielles Gedenken und vielleicht in einem nächsten Schritt dann auch die Entschädigung von Hinterbliebenen, die blieb allerdings bisher aus. Wie sich das weiterentwickelt, das werden wir auf jeden Fall auch hier bei Radio Frei weiter verfolgen. Hier geht's jetzt weiter mit einem musikalischen Beitrag von Paul Sies und Arschgesicht mit Undercut.
Jeder Rockstar hat geballert, keiner.
Na, das machen wir aber mal von vorne, ne? Das ist ja irgendwie nichts gewesen.
Musik
umgebe mich mit Leichtigkeit, die um nichts kreist. Trink, Bruder, trink, damit uns nicht das Nichts beißt. Man umgebe mich mit Narrenspiel und 2 Gramm Koks, zieh es weg, Schwester, auf das uns nicht der Morgen holt. Bin dabei, mich zu zerstören, meine Fresse schmerzt beim Kiefern. Lauf mit dir durch den Wald, ein leichter Wind bewegt die Kiefer. Fang gereizt und übermüdet einfach so mit dir einen Biefern. Hab schon lange keinen Spaß, doch will nur ein bisschen G-Man. Du scherzt, jeder Rockstar hat geballert, keine Sorge. Ich fang wieder an, ich lern für meine Prüfung, aber morgen. Ich brauch das, um zu schreiben, ich brauch das, um mich zu spüren. Ich brauch das, um meinen Kopf der Verkopftheit zu überführen. Ich brauch keinen Gott, keinen Halt, brauch keine Moral. Kann dir nicht zuhören, wenn du sprichst, es tut weh, ist so banal. Deine Kindheit war sehr hart, du wurdest niemals abgeholt. Aber sprichst dir gerade du oder sprichst dir gerade das Koks? Ich hole Bier beim Späti, hasse meine Ignoranz. Will doch nur ein bisschen Spaß, wieso bin ich so ein Schwanz? Wieso halt ich nicht die Fresse, wieso hör ich dir nicht zu? Wieso hängt ihr mit mir rum oder lass ich euch nicht in Ruhe? Abgemagert, traurig, meine Lunge rot und rot. Ich kämpfe zwar für nichts, aber sexy bin ich schon. Kämpfe zwar für nichts, aber sexy bin ich schon. Ich stink nach Sperma und nach Fleisch und nach Knoblauch und nach Schweiß. Bin ein Arschgesicht mit Undercut, das nichts mehr aus der Schule weiß. Wache auf, Kopfschmerz, Zahnweh, Nasenbluten. Hol mal bitte Kontaprosi, aber einen guten. Mama zahlt das G und Papa zahlt das Speed. Keine Ahnung mehr, was ich hier noch will in Berlin. Das Schöne hier, es ist jedem egal, was du tust. Das Schlimme hier, es ist jedem egal, was du tust. Halbseidene Gestalten, wundgeweinte Augen, dürre Arme, rote Lippen, die an morgen glauben. Morgen wird es besser, morgen geht es los, morgen fang ich an, werde ich endlich wieder froh. Ich hasse das Klischee, laufe täglich vor ihm fort, holt mich ein in der Küche eines Altbaus über Bord. Nie Gespräche über Sport, nie Gespräche über Nachbarn, wir sind nie provinziell, doch einsam an Weihnachten. Glotzt nicht so romantisch, ich mach mein Ding, ihr Ficker. Muss niemals ins Büro, aber später kurz zum Ticker. Weiß nicht, ob ich dich mögen würde, wären wir beide clean. Ich zieh mit dir zusammen, noch würde nie mit dir zusammenziehen. Abgemagert rauch ich meine Lunge rot und roh. Ich kämpfe zwar für nichts, aber sexy bin ich schon. Kämpfe zwar für nichts, aber sexy bin ich schon. Ich stink nach Sperma und nach Fleisch und nach Knoblauch und nach Schweiß. Bin ein Arschgesicht mit Undercut, das nichts mehr aus der Schule weiß. Wache auf, Kopfschmerz, Zahnweh, Nasenbluten. Hol mal bitte Kontaprosi, aber einen guten. Mama zahlt das Beat und Papa zahlt das Beat. Keine Ahnung mehr, was ich hier noch will in Berlin. Das Schöne hier, es ist jedem egal, was du tust. Das Schlimme hier, es ist jedem egal, was du
Paul Sies mit Arschgesicht mit Undercut war das gerade. Wir machen jetzt ganz anders musikalisch weiter und ich verbinde das natürlich aber auch gleich mit einem kleinen Veranstaltungshinweis, denn am Wochenende wird im Retronom eine weitere Ausgabe in der Reihe Nuevo Paradiso stattfinden. Zwischen französischer Chanson-Melancholie und synthetischen Basslinien wird es hier Musik geben. Was für Musik, da können wir jetzt gleich mal reinhören, warum es das Ganze gibt, wer sich davon angesprochen fühlen sollte, das erfahrt ihr dann in einem Interview mit Stützi und Vincent, den beiden Leuten hinter dieser Veranstaltungsreihe. Wolfgang hat mit ihnen gesprochen, aber erstmal hören wir Musik, dann wird über das Gehörte gesprochen und vor allen Dingen darüber, wann, wo, wie ihr da hingehen könnt und dann hören wir nochmal Musik. Dazwischen melde ich mich dann aber nochmal. Jetzt hier aber erstmal Musik von The Twins und The Game of Chance. Das gibt mir auf jeden Fall 80er-Vibes. Ich muss die Musik leider runterziehen. Das war jetzt gerade The Game of Chance von The Twins. Und solche Musik ist zu hören am Samstagabend im Retronom bei der Veranstaltungsreihe Nuevo Paradiso. Und was es mit dieser Reihe auf sich hat, darüber hat Wolfgang mit Stützi und Vincent gesprochen. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal direkt in dieses Gespräch rein.
Hallo ihr beiden, könnt ihr euch bitte mal kurz vorstellen?
Ja, okay. Also ich bin Vincent und ja, ich mache selber Musik, DJ, Veranstaltungen und bin schon sehr lange unterwegs, irgendwie über 15 Jahren auf jeden Fall. Mit Nuevo Paradiso sind wir jetzt auch schon einige Jahre am Start. Ich kann es jetzt gerade gar nicht genau benennen. Das Ganze ist dann irgendwie im Kulturquartier gestartet, irgendwie vor zu Corona-Zeiten, glaube ich, war das ungefähr. Ja, und dann haben wir verschiedene Locations jetzt gehabt und sind wir gerade im Metronom gelandet und ja, freuen uns schon auf die nächste Veranstaltung.
Okay, hi, ich bin Sebastian oder auch Stützi genannt. Ich bin so gesehen die Schnittstelle zum Retronom. Das ist ein Street-Art-Club in Erfurt. Wie du schon gesagt hast, Vincent, wir probieren jetzt mal etwas aus. Du hast vorher diese Veranstaltungsreihe im Kickerkeller gehabt. Wir haben die jetzt mal verlegt. Versuchen es mal als Testballon im Retronom. Und das hat sehr gut funktioniert im Februar. Wir haben jetzt vor, eine Musikveranstaltung dort durchzuführen.
Genau. Mit Automelodie. Das ist einer meiner Lieblingskünstler, wegen dem ich auch teilweise ein bisschen angefangen habe, die Musik zu machen. Das ist eine große Inspiration für mich auch gewesen, so teilweise so neben The Soft Moon. Genau, und den wollte ich schon immer mal holen und ist es soweit.
Ihr habt am 20. eine Veranstaltung geplant unter dem Namen wieder Nuevo Paradiso. Und du hast schon ganz kurz zusammengefasst, um was es da geht. Kunst und Musik, das war ja eigentlich deine Inspiration, Vincent. Die Idee stammt ja von dir. Kannst du bitte mal kurz berichten, wie es dazu gekommen ist und welche Leute du damit ansprechen möchtest?
Genau, also für mich geht es erstmal darum, so ein bisschen so den Kulturraum Erfurt Perspektive zu geben halt. Also so eine szenische Perspektive. Mir geht es eigentlich auch darum, junge Leute anzusprechen, die vielleicht noch gar nicht so genau wissen, was das ist auch. Wie gesagt, so Angriffspunkte zu finden für die Szene hier, die es halt sonst nicht geben würde. Der erste Grund, warum ich das gestartet habe, und der zweite war natürlich dann halt so ein bisschen die Künste miteinander zu verbinden halt. Deswegen haben wir am Anfang halt auch so vorher Bilder malen lassen, die dann da auch da präsentiert haben und in Szene gesetzt haben und das Ganze dann halt visuell sozusagen verbunden thematisch mit der Musikveranstaltung. Das war so der ursprüngliche Gedanke dahinter. Das haben wir dann auch mal weitergeführt, haben dann halt irgendwann auch noch Mapping auf die Bilder gemacht. Das heißt, die sind ein bisschen zum Leben erweckt und so irgendwann, bis wir dann irgendwann so einen gewissen Punkt erreicht hatten und gemerkt haben, okay, das ist schon vielleicht ein bisschen zu krass für Erfurt. Und der Spirit ist immer noch da und wir werden vielleicht auch in Zukunft das wieder aufgreifen vermehrt und wir bringen das immer wieder unter, entweder nochmal Sachen von früher rauszuholen und das zu präsentieren oder anderweitig irgendwie so ein bisschen so die Gestaltung und die Deko so ein bisschen. Das ist immer noch unser Anspruch, sagen wir es so.
Während eurer Nuevo Paradiso-Veranstaltung steht natürlich die Musik im Mittelpunkt. Mehrere DJ-Sets stehen auf dem Programm und manchmal gibt es auch ein Live-Konzert. Du hast ja auch in deinem Plakat geschrieben, es geht um Darkwave, Musik der 80er Jahre, Post-Punk und Wave. Was fasziniert dich eigentlich an dieser Musik, die du auch selber machst?
Es ist einfach eine Alternative zu unserem modernen Lifestyle irgendwie auch ist. Also die Szene selbst bietet ja irgendwie auch so einen gewissen Raum an, wo man eben man selbst sein kann. Und das ist, glaube ich, halt eine der Faszinationen. Und natürlich dann die Tiefe. Also man beschäftigt sich halt mit vielen Themen auch, die schon immer ein bisschen auch fortschrittlicher waren als das, was also in der normalen Gesellschaft gelebt worden ist. Das ist eine Sache. Ja, also natürlich die Musik begeistert mich natürlich auch. Geht ja gar nicht anders. Ja, die spricht mich einfach emotional auch an. Das ist was viele Sachen halt irgendwie wirken für mich relativ plump auf eine gewisse Art und Weise. Und die Sachen, die es dort halt gibt, die greifen halt tiefer bei mir auf jeden Fall. Und das tut es auch immer noch. Und ich möchte auch noch dazu sagen, mir geht es auch darum, eben viel so diese neuen Entwicklungen auch zu präsentieren. Deswegen haben wir eben auch einen Künstler, der jetzt irgendwie für die moderne Szene irgendwie auch steht und der die auch mitgeprägt hat. Also wir haben natürlich viel auch Referenz an die 80er, aber die Szene ist immer noch am Leben und es gibt viele neue Künstler, viele tolle neue Musik auch. Also das steht für uns natürlich auch ganz klar mit im Fokus, weil wir eben die Szene auch so ein bisschen vorantreiben möchten. Also das ist auch eine Sache, die ich mir auf die Fahne geschrieben habe. Ganz
klar. Ja, zu Beginn haben wir eine richtige Einleitung gemacht, also eine Musik, die sozusagen in eure Musikrichtung wirklich hineinpasst. Kannst du den Song mal ganz kurz erklären, was er für dich für eine Inspiration bringt?
Ja, also ich glaube, mit dem Song verbindet mich halt so ein bisschen auch die Geschichte von, witzigerweise, von meinem Vater so ein bisschen. Irgendwie, der hat nämlich damals in den 80ern schon solche Musik aufgelegt. Das war so ein Song, der früher immer mal auch bei meinem Vater im Autoradio lief und den ich schon seit vielen, vielen Jahren kenne und dann irgendwie viele Jahre auch nicht mehr so auf dem Schirm hatte und dann wiederentdeckt habe. Also für mich ist da eher so der emotionale Wert vielleicht auch so ein bisschen damit drin. Und Vater, der Anvil-Mix, der spielt ja so ein bisschen auf diesen schwulen Club in New York City an, der so ein bisschen offener war für andere Dinge, sag ich mal. Und da geht es halt auch ein bisschen um Schicksal und so weiter, auch in dem Song, was natürlich auch wieder ein bisschen so der Schnittpunkt zur Szene ist. Was für die Band total untypisch ist, das muss ich ganz klar sagen. Also dieser Song ist wahrscheinlich von allen Songs, die diese Band gemacht hat, am meisten darkwavige Richtung schon. Wir haben eigentlich gar nicht so diese Musikrichtung gemacht, aber dieser Song fällt total raus aus dem Raster und war auch tatsächlich nicht so ein Hit irgendwie damals. Aber ich finde, für mich ist es irgendwie mein Lieblingssong, ganz klar. Für mich ist es so, ich versuche schon irgendwie eine relativ große Bandbreite abzubilden. Wie gesagt, ich versuche halt auch den jungen Künstlern die Chance zu geben, eine Aufmerksamkeit zu bekommen auch. Aber eben auch liebe ich halt so vergessene alte Sachen, wie unter anderem diesen Song, der halt eben es damals nicht geschafft hat, aber für mich einer der besten ist.
Okay, na, mir hat er auch sehr gut gefallen, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ja, Berliner Band, ne? Ist auch eine deutsche Band, das denkt man nicht bei dem Song unbedingt.
Ja, diesmal gibt es nach langer Zeit wieder mal Live-Musik bei Nuevo Paradiso. Kannst du uns die Band Automelody aus Kanada, die am 20. Juni spielen wird, etwas vorstellen?
Automelody steht halt für so einen ganz spezifischen Sound, der 2010 so kam das dann irgendwie so hoch, dass dann halt wieder so diese Minimal-Wave-Beater mehr gehört worden ist in der Szene, dadurch, dass da halt dieses Minimal-Wave-Label sich da gegründet hat ungefähr. Schon ein bisschen früher war das, glaube ich. Aber dass man da irgendwie vermehrt dann wieder solche Musik gehört hat in der Szene. Und Automelody hat für mich so diesen Zeitgeist sehr gut getroffen. Deswegen bin ich auf die aufmerksam geworden. Und die haben das Ganze halt für sich anders interpretiert. Die haben halt so ganz leichte Gitarrenelemente mit drin gehabt und auch so diesen französischen Flair mit drin gehabt und dann waviger, schon ein bisschen mehr polierte, bis hin zu leichten Darkwave-Elementen und so ein Verschnitt von Italo-Disco-Sachen, aber bis hin auch teilweise zu technoiden Sachen. Also die haben so eine ganz interessante Bandbreite gehabt, aber immer in ihrer eigenen Interpretation und immer alles irgendwie auch konsistent zusammengepasst hat.
Sebastian, wie wirst du Vince bei der Vorbereitung und am Veranstaltungstag unterstützen?
Ich werde natürlich fleißig auch mit die Werbetrommel rühren und bin der direkte Ansprechpartner in der Lokalität im Retronom. Wir haben nämlich eigentlich die wohlverdiente Sommerpause eingeläutet. Wir veranstalten, also ich veranstalte mit meinem eigenen kleinen Kollektiv seit mehreren Jahren immer zum Tag der Tage, zur Fête de la Musique, ein Event im Retronom. Zu Vincent, er lässt es uns da irgendwie probieren. Das Retronom, unser Club, wir haben auf jeden Fall Interesse daran. Wir freuen uns sehr, dass das wieder klappt und dass wir auch jetzt, sage ich mal, diese schon für Erfurt spezielle Musikrichtung hier auch anbieten können und mit diesem Live-Künstler da irgendwas sehr Besonderes bieten. Und es ist natürlich, wie auch wie du weißt, logischerweise ein spannendes Wochenende. Es ist eine unglaublich große Konkurrenz gibt an Veranstaltungen, wo man mal schnell den Überblick verlieren kann. Es ist ja nicht nur die Fête de la Musique, die da einen Tag später stattfindet, sondern auch an diesem Wochenende ist ja in Erfurt auch das Krämer Brückenfest.
Genau.
Richtig. Und ich habe so gesehen alle möglichen Kontakte, die irgendwie zur Verfügung stehen, geschnappt und versucht, Werbung zu machen, also digitalen Flyer-Format des Krämer Brückenfestes mit auftauchen. Wir haben richtig schicken Flyer gebaut. Ja, ich finde ein bisschen zu dunkel geworden, ein bisschen schade, aber dafür ist das Plakat dazu um einiges besser geworden. hängt an verschiedenen Orten in Erfurt rum. Das wird so meine Aufgabe sein, da diese Werbetrommel weiter zu rühren, mich um die Connection da mit dem Soundtechniker zu kümmern. Und ansonsten sehe ich mich tatsächlich da eher in der Hintergrund-Producer-Rolle und freue mich, dass das dann so funktioniert.
Vielleicht könnt ihr beide uns nochmal alle Details sagen, die mit eurer Veranstaltung in Verbindung zu bringen sind, damit sich auch die Interessierenden wirklich zu euch finden.
Also einmal wird das Ganze natürlich im Retronom starten, dann so mit um 9 ungefähr mit Einlass. Dann wird eine gute Freundin von mir aus Leipzig das eröffnen, das Ganze mit ihrem DJ-Set, so gegen 0, schätzen wir mal ungefähr. Wird dann Automelodie spielen und danach wird es dann noch ein Set von mir geben, im Anschluss sozusagen. Also da ist noch für den ganzen Abend bis spät nachts genug tanzbares Material vorhanden. Ansonsten hat Stützi, hast du noch ein paar Informationen?
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, man kennt natürlich das Retronom, wenn man es nicht kennen sollte, das ist in der Johannesstraße 17a, ziemlich stadtzentral. Wir haben natürlich ein bisschen kalkuliert, ein bisschen überlegt, wie viel Geld werden wir jetzt dafür verlangen als Eintritt. Du kannst uns die Daumen drücken, Wolfgang. Wir warten gerade noch, dass wir eine kleine Förderung vielleicht bekommen. Über die Thüringer Ehrenamtsstiftung ist gerade im Rennen noch. Bis jetzt planen wir halt eben einen Eintritt von 12 bis 15 Euro zu nehmen.
Muss man sich vorher anmelden oder gibt es an der Abendkasse die Karten?
Schön, dass du das fragst, genau. Wir haben so gesehen beides im Petto. Es gibt eine Möglichkeit, über eine E-Mail-Adresse das Ganze als Vorreservierung zu machen. Und ich finde es auch nicht verkehrt, das zu tun. Also wir haben jetzt schon ein paar Reservierungen da. Das Kollektiv, in das ich so gesehen immer aktiv bin, nennt sich Slow Budget Production. Und so ist dann auch die E-Mail-Adresse, also slowprod und dann @gmail.com. Ich würde dann auch einfach ganz direkt zurückschreiben. Ansonsten wird es an der Abendkasse, denke ich mal, noch genug Plätze geben.
Ja, das denke ich auch. Also ganz entspannt kann man auch vorbeikommen.
Wunderbar. Ja, dann kann ich euch nur viel Erfolg für die Veranstaltung wünschen und dass ihr im Prinzip auch wirklich eure Unkosten decken könnt. Das ist euch zu wünschen. Ja, und als kleinen Vorgeschmack auf den Live-Act des Abends wollen wir jetzt vielleicht noch ein Lied von Automelodie hören. Was könnten wir denn spielen?
Also den Song La Poussière wäre auf jeden Fall ein guter Pick sozusagen.
Okay. Ja, dann danke ich euch ganz herzlich für das Gespräch. Tschüss.
Ja, danke schön.
Ciao.
Tschüss.
Und bevor wir jetzt den Song La Poussière von Automelodie hören, nutze ich die Zeit noch, um mich von euch zu verabschieden. 2 Stunden unterdessen sind nämlich rum und Jana und Christin, die übernehmen jetzt gleich hier im Studio A und werden mit dem LHP-Magazin weitermachen. Ein Gast ist schon da, sie werden mit Buschi sprechen. Der ist ein Tausendsasser und unter anderem auch im Enkel e.V. aktiv und der Enkel e.V. hat schon im letzten Jahr und vielleicht sogar im vorletzten, ich muss jetzt mal ganz kurz überlegen, auf jeden Fall schon die Veranstaltungsreihe 100 gegen Rechts mit ins Leben gerufen und auch anlässlich der Gegenproteste des AfD oder zu dem AfD-Bundesparteitag wird es wieder diverse Kulturveranstaltungen dazu geben. Seit wann es jetzt wirklich diese Initiative 100 gegen Rechts schon gibt, wer da eigentlich mitmacht und was vor allen Dingen auch im Vorfeld des 4. Juli passieren wird, das erfahrt ihr dann hier gleich im LHP-Magazin. Die Musik, die wir jetzt hören, die könnt ihr am Samstag im Retronom auf jeden Fall hören bei Nuevo Paradiso. Und damit verabschiede ich mich jetzt und wir hören jetzt Automelodie und La Poussière. Tschüss, macht's gut und bis bald.